Schön. Moin zusammen. Ich habe zwei Bibeltexte, auf die ich mich freue. Die möchte ich uns vorstellen. Und zeitlich passieren die zwischen Ostern und Pfingsten. Der erste Text passiert an einem Sonntag. Karfreitag ist vorbei. Es ist 2,5 Tage später. Also, das ist ein Tag, der später für uns Christen der Sonntag wird, und jetzt ist es sogar Ostersonntag, der Tag der Auferstehung. Aber die Jünger wissen es nicht oder noch nicht. Die Frauen, die haben den Engel am Grab erlebt. Petrus war auch da. Er sieht aber das leere Grab und die zusammengefalteten Leinentücher. Also er sieht keine Engel. Das finde ich interessant. Gott zeigt sich den Frauen so und dem Petrus anders. Und danach zeigt sich Jesus, nicht Gott, sondern Jesus, der Maria von Magdala, sie glaubt ja, dass es vielleicht der Gärtner ist, wieder anders. Und später dem Thomas sehr persönlich auf seine Fragen, die er hat, nochmal anders. Dafür ist Gemeinschaft da, dafür ist Gemeinde da. Du erlebst das mit Jesus und dich berührt was anderes und mich berührt oder tröstet wieder was anderes im Glauben und auf dem Weg mit Jesus. An diesem Sonntag im Text gehen am späten Nachmittag zwei zu Fuß in irgendein Dorf. Wir wissen schon, welches das ist. Nie da gewesen. Emmaus. Jetzt kommt der Text. Yes. Ich sage jetzt nur ja. Ja, Technikfreak. Elberfelder Übersetzung. Und sie, zwei von ihnen, gingen an einem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Was sind 60 Stadien? Keine Ahnung. Hier haben wir die Elberfelder Übersetzung. Die anderen Bibelübersetzer haben das gleich in Kilometer umgerechnet. Ist ja auch in Ordnung. Das ist irgendwas zwischen 11 und 12 Kilometer. Luther hat das noch praktischer übersetzt, hat das gleich in Zeit ausgerechnet. Und in den alten Luther-Übersetzungen heißt es 2 Stunden lang. Steht da, glaube ich, nicht im Griechischen. Da wird so ein Maß stehen, aber Luther denkt gleich, Mensch, wie lange gehst du denn da? Also es sind zwei von ihnen. Wir nennen die beiden ja die Emmaus-Jünger. In der Bibel werden die nicht so genannt. Da steht halt nur, dass sie unterwegs sind zu diesem Ort Emmaus. Aber was ist gemeint, wenn da steht zwei von ihnen, mit diesem von ihnen? Ja, die Jünger warten ab. In dem Abschnitt vor unserem Bibeltext, habe ich gelesen, schlage ich jetzt nicht an, da wird von den Frauen berichtet, die am Grab waren. Und auch von den Jüngern, die durcheinander und ratlos waren, aber die irgendwie zusammengeblieben sind. Also sind hier nicht nur die 12 oder die 11 übrig gebliebenen Jünger gemeint, die Frauen sind ebenso Jüngerinnen und Nachfolgerinnen Jesu. An einer anderen Stelle in der Bibel, ihr kennt das, da wird von wie vielen Jüngern gesprochen? 70. Komisch, auch von Jüngern gesprochen, von 70 Jüngern. Und diese beiden heute, die nach Emmaus gehen, die werden in der Bibel vorher überhaupt nicht erwähnt. Von einem hören wir den Namen, kommt später, Vers 18, Kleopas. Den haben wir vorher nie gehört. Aber sie gehören dazu. Sie sind dabei, sie lieben Jesus, sie haben ihn gehört und sie wollen mit ihm gehen, ihm nachfolgen. Auch wenn sie noch gar nicht genau wissen, wie das aussehen kann. Sie sind Teil der Gemeinde, die noch gar nicht ganz eine Gemeinde ist, aber schon dabei ist, eine zu werden. Das berührt mich. Also nicht die 12 Macker sind hier die wichtigsten und die Großen und die Macher. Die, die Jesus lieb haben, die gehören dazu. Die alle. Das finde ich gut und in dem Sinn rede ich über uns. Ihr habt schon gemerkt. Diese beiden sind also unterwegs Richtung Emmaus. Vers 14, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Das ist gut, das hat Qualität. Hier steht nicht im Text und jeder guckte auf sein Handy oder jeder hatte einen Stecker im Ohr. Oder hier steht auch nicht, und sie redeten über dies oder das, was im Volksmund, könnte man ja so locker sagen, über Gott und die Welt, was ja über Gott und die Welt im Volksmund heißt ja eigentlich über alles und nichts, eigentlich mehr über nichts. Sie redeten auch nicht über Theologie. Sie redeten über Jesus und das, was sie mit Jesus erlebt hatten und von ihm gehört hatten. Und über die eigene Hoffnung, auch, denke ich, ganz sicher über die persönliche tiefe Enttäuschung und die vielen Fragezeichen, die sie jetzt hatten. Und ihre eigene Traurigkeit 3 Tage nach der Kreuzigung. Ich habe gesagt, sie redeten nicht über Theologie, das will ich erklären. Ein Beispiel. Mich beschäftigt seit einiger Zeit die Sache mit dem Gebet, mit der Wichtigkeit und der Kraft des Gebets. Ich halte das möglicherweise für ein Geheimnis, für eine geistlich tragende, wichtige Säule im Glauben, die ich als Wilfried in der Tiefe, auch nach so vielen Jahren Christsein, noch nicht richtig begriffen habe. Ich habe einen Freund, Jürgen Grün, Pastor, jetzt pensioniert, der ist ein Mann des Gebets. Das weiß ich, den kenne ich seit 50 Jahren, seit der Bibelschulzeit. Das habe ich seit Jahren bei ihm beobachtet. Der hat seit langer Zeit zum Thema Gebet viel begriffen, was mir irgendwie noch so eigentlich eher verschlossen ist. Wir beide sind seit einiger Zeit verabredet zu einem gemeinsamen Wandern. Ich stehe gar nicht auf Wandern, aber 2-3 Tage lang, zum Beispiel von mir aus, von hier zum Kloster Loccum, das ist seine Idee, und dabei nur zu zweit jeden Tag ein paar Stunden laufen. Und dann haben wir oft unseren Kontakt, unseren Austausch, und dann werden wir uns unterhalten und da will ich ihn fragen. Danach, und ich kann und werde sehr persönlich mit ihm über das reden, was mich bewegt. Das ist ein Gespräch, auf das ich mich freue. Über Theologie reden zum Thema Gebet, das interessiert mich fast gar nicht. Wie und wann beten, mit der Formulierung oder der Formel im Namen Jesu, ist das wichtig? Irgendwann habe ich mal gehört, das darfst du nicht, du musst Jesus Christus sagen, weil es gibt Dämonen, die heißen Jesus. Sagst du Jesus, dann hört das der Falsche, oder? Aber, oh, was denn? So. Also Theologie mit Gebieten, mit Vollmacht, mit sogenannten Manifestieren, Proklamieren, Freisetzen, in der Kraft des Geistes, mit oder ohne Sprachen, Zungenrede, in der Gemeinde oder im stillen Kämmerlein, was ist richtig, Hände erhoben oder auf den Knien oder wie man will. Mit dem Prinzip, fang ein Gebet immer mit Dank, Lob und Anbetung an, Fragezeichen. Neuerdings mit dem Prinzip, ich habe das erst im letzten Jahr gehört, mit dem Prinzip, erstmal hören und nicht beten und dann erst beten, hörendes Gebet und so weiter. Ich habe zwar zu jedem, was ich gerade genannt habe, eine Meinung, aber eigentlich interessiert mich das alles nicht. Aber mit meinem Freund Jürgen über mich und meinen Glauben und meine Zweifel und mit ihm über seinen Glauben und seine Erfahrung zum Gebet reden, das ist was anderes. Das hat eine Qualität. Ihr versteht den Unterschied. So einen Austausch, den wünsche ich mir. Vers 15. Es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Noch einmal, es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Rede über Jesus mit einem anderen Christen, Bruder oder Schwester, ehrlich und persönlich, nicht theoretisch, theologisch. Und es kann passieren, dass du in seine Nähe kommst und dass Jesus in deine Nähe kommt, auch wenn du es noch nicht siehst oder spürst. Vers 16, ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus ist schon da, Vers 16, bei den beiden, auch wenn sie es noch nicht merken. Die sind und bleiben erstmal niedergeschlagen, steht im nächsten Absatz. Aber Jesus ist schon da. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was geschehen ist in diesen Tagen? Mann, bist du der Einzige, der wirklich nichts mitgekriegt hat, der mal echt nichts kapiert, hör mal, der nicht Bescheid weiß, warum es uns so geht, wie es uns geht, nämlich niedergeschlagen? Ey, wie redet der mit Jesus, möchte man sagen. Okay, er weiß nicht, mit wem er spricht, aber er redet hier mit Jesus. Stell dir das mal vor, dieser Ton. Jesus lässt keinen Blitz vom Himmel kommen, der lässt ihn auch nicht verstummen. Jesus verschwindet auch nicht, das hätte er ja nur machen können. Der Mann kann so reden, auch wenn er direkt mit Jesus redet, weil er durch den Wind ist und angeschlagen ist und sein Glaube ganz gut ins Wanken geraten ist. Jesus ist mein Gegenüber im Glauben. Und bei meinen Zweifeln, auch bei meinen Zweifeln an ihm, ist er mein Gegenüber. Das hält er aus. Jetzt fragt Jesus die beiden. Er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk, also in dem, was er getan hat. Wunderzeichen, wie er umgegangen ist mit den einzelnen Menschen. Im Werk und im Wort, das, was er gesagt hat. Vor Gott, Jesus war 3 Jahre lang der lebendige Hinweis in Richtung Gott und Ewigkeit. Vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch bei all dem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Also Hinrichtung, Kreuzigung, Tod. Jesus enttäuscht nie. Ich habe das schon mal als Beispiel gesagt. Ich habe den Aufkleber noch vor Augen, den ich mal gelesen habe. Jesus enttäuscht nie und ich denke doch. Die Leute warteten auf den Messias, sein Reich und dass er Israel politisch ein für alle Mal und unübersehbar erlöst aus der Beherrschung durch die Römer. Und das hat er nicht gemacht. Sie hatten da ein Bild, sie hatten ein eigenes falsches Bild, eine Täuschung in ihrer Vorstellung. Und Jesus bringt ihre Täuschung darüber, ich spreche gleich über Enttäuschung, bringt ihre Täuschung darüber, wie das Reich Gottes auszusehen hat, zu einem Endpunkt. Er enttäuscht sie damit. Wenn wir zum Beispiel glauben und daran festhalten, dass Gott hier mit dieser Gemeinde genau dies und das, was wir uns ausmalen, macht und es wird nicht so, oder mit unserem Land oder in dieser Corona-Zeit, wenn wir ein Bild haben oder wenn die Christen in Nigeria fest glauben, wie die Rettung durch Jesus aussieht und es trifft nicht ein. Ich kann durch meinen Blick und meinen Wunsch nicht Gott vorschreiben, was er machen wird und zu machen hat. Ihr versteht, was ich meine. Die Emmaus-Jünger sind tief enttäuscht. Jesus erfüllt nicht ihre Erwartungen, aber er lässt sie auch nicht allein. Im Gegenteil. Wir lesen weiter, Vers 22. Aber auch einige Frauen, die von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gehabt hätten. Die sagen, dass er lebe, alles so in der Konjunktiv gehabt hätte. Die sagen, dass er lebe, leben würde, solle, würde. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Eigentlich beschreiben die beiden ja hier das Wunder der Auferstehung. Sie sind ganz nah dabei und hören es von ihren Geschwistern. Und es will und kann trotzdem nicht zu ihnen durchdringen und vordringen. Anstatt, dass sie sagen, das Zeugnis der Frauen hat uns total ermutigt. Da sagen sie, weil sie das jetzt nicht glauben können, das hat uns aus der Fassung gebracht. Luther übersetzt das. Auch haben uns einige Frauen erschreckt, nicht ermutigt, erschreckt. Die sind früh am Grab gewesen. So ist das manchmal mit uns. Ich lese weiter, jetzt mal eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle, Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Danach erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Jesus erklärt sich, seinen Auftrag, die Geschichte, den genauen Weg, wie die Errettung aussieht. Nicht irgendwie mit Geschichten, weißt du noch, da und nicht irgendwie, sondern anhand der Bibel und der Propheten und der Prophetien, die sich auf ihn beziehen. Das ist sehr gut. Das war eine Bibelstunde, die werden die beiden nie mehr vergessen haben. Und das erreicht sie ganz tief. Hey Fred, komm rein, schön, dass du da bist. Brauchst du eine Maske, kennst du schon? Hast du eine? Wir haben eine über. Hat einer eine Maske für den Fred? Das erreicht sie ganz tief. Jesus war schon länger da bei den beiden. Jetzt, nicht sofort, aber jetzt sind sie erreicht und berührt und getröstet. Das passiert nicht immer sofort, auch wenn Jesus schon lange vorher da ist. Das ist ein wichtiger Gedanke. Mich erinnert das an diese gleichnishafte Geschichte, die nicht in der Bibel steht, aber ein schönes Bild ist. Ein Mensch sieht zwei Fußspuren im Sand, Fußabdrücke, eine von ihm selbst, die andere von Gott. Ihr kennt das. Und da, wo wir denken, Gott, warum hast du mich da echt allein gelassen, wo ich alleine war, wo ich auf dem Bild nur eine Spur sehe, weißt du, das war mein tiefster Tiefpunkt. Da sagt er, hab ich doch gar nicht. Nie habe ich dich allein gelassen. Und da, als nichts mehr ging, da habe ich dich getragen. Hast du nicht gemerkt, aber so war es. Also unser emotionales Thermometer, wie und wie nah Gott bei uns ist, ist nicht immer das Richtigste. Gott ist da, Jesus ist da. Elberfelder Übersetzung 28. Sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Also er blieb irgendwie stehen. Hoffnung für alle. Ihr kriegt heute Übersetzung ohne Ende. Ich habe mir alle durchgelesen, fand die alle gut und dachte, ich nehme den Satz, ich nehme den, ich erlaube mir das heute mal. Jetzt kommt Hoffnung für alle. Deshalb drängten ihn die Jünger und sagten Folgendes: Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Zwei Gedanken hierzu. Ich weiß nicht, ob das überinterpretiert ist. Wenn, dann wirf sie in den Papierkorb. Meine Ideen. Jesus will weitergehen und sie bitten ihn, das nicht zu tun, sondern zu bleiben. Jetzt mal die ganzen anderen Übersetzungen, die ich gelesen habe, nur zu dieser einen Stelle. Sie drängten ihn, haben wir gerade gelesen. Sie ließen es nicht zu. Gleiche Satz, gute Nachricht, Übersetzung. Sie baten ihn inständig, Neues Leben, Übersetzung. Sie hielten ihn zurück und sie baten ihn, Neue evangelistische Übersetzung. Spannend, oder? Wenn ich das lese, dann wird mir eins klar. Das ist ihnen wichtig, das ist ein Herzensanliegen. Sie fragen, sie hoffen, sie bitten, sie betteln, sie sprechen das an. Und Jesus ändert seinen Weg, wenn ich das richtig verstehe. Der will gehen und sagen, die sprechen ihn an und Jesus ändert seinen Weg. Wenn ich das richtig verstehe, auf jeden Fall nimmt er ihre Bitte an und kommt ihrem Wunsch nach. Vielleicht können wir hier was abgucken. Vielleicht ist das auch ein Bild für Gebet, das Unaufhörliche, zu dem, was unser Herz bewegt und beschäftigt. Ich weiß es nicht genau. Der andere Gedanke, den habe ich von einem guten Freund, der leider nicht mehr lebt, Dieter Fürchen, Musiker und christlicher Liedermacher. Er sagte an dieser Stelle, zu dem Vers 29. Jetzt kommt die Luther-Übersetzung, die ist uns vielleicht, mir ist sie sehr im Ohr. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wer hat die im Ohr? Hammer, ne? Das ist so irgendwie, ich bin mit Luther groß geworden. Der sagt zu dieser Stelle, Mensch, das waren erwachsene Männer. Die hatten doch keinen Schiss, wenn es ein bisschen dunkel wurde. Die waren auch zu zweit, die waren auch schon da angekommen, wo sie hin wollten. Also, so what? Warum sagen die das? Und er sagt, aber die Männer sehen und sagen hier vielleicht was anderes. Vielleicht sehen sie den Abend dieser Welt. Und da wünschen sie sich, dass Jesus, dass der Herr bei ihnen bleibt. Das wünschen wir uns auch. Und Jesus sagt das zu. Einer der letzten Sätze in den Evangelien, in Matthäus ist es gerade der allerletzte Satz, sagt Jesus das. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Vers 30. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Luther und Elberfelder machen das da gingen ihnen die Augen auf, etwas anders. Da wurden ihre Augen aufgetan. Für mich ist das ein wichtiger Unterschied, so eine Aktiv- und Passivform. Ihr hört den Unterschied. Passiv, sie gingen ihnen auf. Sie haben was kapiert, aktiv, passiv, oder die Augen wurden ihnen aufgemacht. Weiter im Text, im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Da heißt nicht, da war er weg, da waren sie wieder alleine. Im selben Augenblick wurde er von ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie zueinander. Jetzt kommt neues Leben. Sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht, also mit einer neuen Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist dem Petrus erschienen. Hierzu zwei Gedanken. Sofort brachen die auf. Mann, es war doch schon dunkel. Die waren doch auch schon müde. Die wollten doch abends nicht mehr los im Dunkeln. Sperrstunde, Corona, keine Ahnung. Die könnten ja auch morgen früh losgehen. Sind immerhin noch mal 2 Stunden, aber gute 2 Stunden, 12 Kilometer. Musste stramm laufen und dann am Ende noch den Berg rauf und so weiter. Das ist denen sowas von egal. Die gehen los in einer neuen Kraft und Begeisterung. Ihr kennt das Wortspiel, wo du bei Begeisterung das Wort Geist rausnimmst und groß schreibst, Gottesgeist. Diese beiden sind mit den Worten und Erklärungen Jesu erfüllt. Und da passiert was. Und dann sind die paar Kilometer auf einmal nichts. Der zweite Gedanke, sie gehen nicht irgendwo hin, sondern zu den Geschwistern. In diese junge Gemeinde Jesu, die es schon ist, aber das noch gar nicht richtig begriffen hat. Und als sie da ankommen und ihre tolle Erfahrung berichten, da erzählen die anderen, die aus Jerusalem, was sie inzwischen erlebt und kapiert haben. Die von Emmaus sind noch gar nicht zu Wort gekommen, da sagen die anderen schon, hey, wir haben eine gute Nachricht, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Oder die beiden von Emmaus erzählen zuerst und dann sind die aus Jerusalem dran. Das ist für mich ein Bild und ein Grund und eine Erklärung, warum Glaube, Christsein, Gemeinde und Gemeinschaft zusammengehören. Der nächste Text, ganz schön, danach offenbarte, ja genau. Das ist der nächste Text, irgendwann einige Tage oder 1-2 Wochen später, zwischen Ostern und Pfingsten. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander, also zusammen, Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Da spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Die Jünger bleiben zusammen, das ist gut. Aber irgendwie haben sie keinen Plan, genauer gesagt keine Perspektive, kein Bild vor Augen, was sie machen sollen. Und bevor man nichts macht, macht man das, was man vielleicht schon immer gemacht hat. Ich gehe wieder fischen, sagt der Petrus. Ob er damit fertig ist und den Glauben und die Erlebnisse mit Jesus nur noch eine gute Erinnerung, so, ob er das nur noch so bewahren will, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, das halte ich für übertrieben. Aber für mich liegt hier eine Schwere, was Bleiernes, in dieser Entscheidung von Petrus wieder zurückzugehen in das alte Boot, das er vor ein paar Jahren so klar und sofort verlassen hatte, als dieser Mann, den er noch gar nicht kannte, als er gespürt hat, ich gehe mit dem, der wird sein Herr und er weiß es noch gar nicht. Er hört das nur und er geht mit, um dem zu folgen. So wollen wir mit dir gehen, sagt Luther in der alten Übersetzung, hier steht es, wir gehen mit. Lieber zusammen als allein, das ist gut, das sagte ich schon. In dieser Nacht fingen sie nichts. Und das ist auch gut, sag ich jetzt in meiner Auslegung. Die Jünger haben das erstmal nicht so gesehen, bestimmt nicht. Die ganze Nacht um die Ohren gehauen. Vielleicht mussten sie sich das Boot, steht nicht in der Bibel, meine Fantasie, noch ausleihen bei irgendeinem anderen ehemaligen Kollegen, einem Fischer, den sie von früher kannten, weil sie seit 3 Jahren wirklich kein Boot mehr besaßen. Wie peinlich mag das denn gewesen sein? Na, Petrus, alte Keule, wie geht's? Bist wieder da? Ja. Und dein Jesus, bist du fertig mit ihm? Dein Messias und die Welt retten? Schluss mit lustig? Ach komm, mein Boot kannst du haben. Keine Ahnung, steht nicht im Text. Und dann fangen sie nichts. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Hätten sie einen mittelmäßig großen Fang gemacht, dann wäre das, was sie danach erlebt haben, nicht so eindeutig gewesen. Gott hat unser Leben in der Hand, glauben wir, oder? Ja, alle sagen ja. Wären wir jetzt Amis? Yes! Aber wir sind keine, ist gut so, wir sagen das im Stillen. Also wir glauben das, er hat unser Leben in der Hand. Und hier beschert er, nicht der Zufall und Pech gehabt, hier beschert er den Jüngern absolut nichts. Extra, alles ganz leer, was die sich so zusammenfischen wollten. Und das macht später was klar. Fischer wie früher, das ist nicht dein Platz, Petrus, Thomas, Nathanael und wie ihr alle heißt. Kann es manchmal gut sein, wenn eine Tür zu ist und nichts geht? Ja. Fühlt es sich dann gut an? Nein. Kann es trotzdem gut sein? Ja. Der nächste Text. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Kinder, hier spricht Jesus seine Leute an, seine Nachfolger, seine Jünger, die starken, schwachen, die Gläubigen, die nicht immer genau wissen, wie Glaube geht und weitergehen kann. Im Moment wissen sie wirklich nicht ganz so viel. Und er spricht sie richtig an. Er sagt nicht, Männer, Soldaten, ihr Kämpfer, ihr Starken, ihr Reich Gottes, Überwinder und so weiter. Überhaupt nicht. Sometimes I feel like a motherless child. Alter Gospelsong. Auch wenn ich eine Mutter habe oder hatte und lange kein Kind mehr bin, manchmal fühle ich mich gerade so verletzlich, hilflos in Richtung ängstlich, in Richtung Kind. Ich denke, dass er das nicht geschrien hat wie ein Feldherr. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Für mich kommt das eher leise und tröstend rüber. Und ihre Antwort ist auch keine flammende Rede. Petrus ist ja der Mann der großen und vielen Worte. Ihre Antwort ist nur ein Wort. Nein. Mehr geht da nicht im Moment bei den Jüngern. Ich brauche das nicht übersetzen. Kennst du das manchmal? Dann ist es ein Text für dich. Mich hat er erreicht. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Ihr wisst ja, wer das war, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, ich sage es nochmal. Wir lesen diesen Text, wo? Im Johannesevangelium. Und nur im Johannesevangelium, nur Johannes hat zu einem Jünger diese Formulierung genannt. Die anderen, Matthäus, Markus, Lukas, nie, never ever, die kommen gar nicht drauf. Und auch Jesus hat nie an irgendeiner Stelle gesagt, dass er einen besonders lieb hat. Also Johannes spricht von sich selbst. Das ist ja oft so in der damaligen Zeit, dass die Leute von sich in der dritten Person sprechen. Jesus macht das regelmäßig. Er sagt, und der Menschensohn, da könnt ihr sagen, und ich. Er spricht aber in der dritten Person vom Menschensohn. Ein Beispiel. Kein anderer hat also je gesagt, aber Johannes empfindet das für sich völlig sicher und ganz tief. Der Herr liebt mich wie keinen anderen und ich liebe ihn. Das gefällt mir. Zwei Männer, zwei Charaktere. Johannes äußert seine Gedanken. Er begreift das und spricht das aus. So viel, mehr nicht. Er steht da oder sitzt im Boot. Petrus, beim Fischen halb nackt oder mit freiem Oberkörper, wirft die Klamotten wieder über und springt gleich in den Teich. Vielleicht ist er nicht mehr so weit zu schwimmen, ob er als erstes bei Jesus sein will, vor den anderen, ich weiß es nicht. Er ist ein anderer Typ, ist das schon immer gewesen, vorneweg. Es ist der Herr und damit wird vieles wieder gerade gerückt. Das bringt wieder in Orientierung und das schafft Perspektive. Auch wenn alle Fragen noch nicht beantwortet waren, die hatten alle noch manche Frage, wie es weitergeht, geistlich und praktisch, mit ihnen, mit Jesus oder ohne ihn oder eben nicht mehr so, wie es früher war, wo er einen Meter direkt neben ihnen war, als sie ihn immer direkt mit ihm zusammen waren. Ihr habt Vers 7 und 8 inzwischen gelesen, ich mache weiter mit Vers 9. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Hier kommen zum Schluss wieder zwei Gedanken, Abendmahl und Auftrag. Für mich ist das hier der schönste Text zum Abendmahl. Jesus kommt ziemlich in der Nacht und in der Perspektivlosigkeit zu seinen Leuten, die nicht mehr können und entmutigt sind oder irgendwie bedrückt sind und Hunger haben. Und er deckt ihnen den Tisch. Er sagt nicht, so jetzt macht doch mal lecker was zu essen, jetzt ihr bewegt euch mal. Er hat schon ein Feuerchen gemacht, wo sie durchgefroren sind und er hat Brot mitgebracht. Und legt die Fische darauf. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, weil ich kann kaum noch was essen oder mich gesund und gut ernähren im Angesicht meiner Feinde. Jesus deckt uns den Tisch. Abendmahl und Auftrag, der andere Gedanke. Die Fischerei, der Weg zurück ins Alte, das ist vorbei. Das kapieren die Leute hier ganz tief. Deswegen war es auch gut, dass sie vorher genau nichts gefangen haben. Warum das volle Netz? Ich denke, weil Jesus ihnen neu zeigen will, dass er der Herr ist über diese Welt, über deren Leben, über deren Einkommen und Zurechtkommen. Warum 153 Fische? Ich habe eine Auslegung gehört, ob die stimmt, weiß ich nicht, vielleicht ist es Kappes. Die Auslegung hatte den Gedanken oder die Behauptung, dass zu der Zeit Jesu, 153 Länder oder Völker auf der damaligen Weltkarte bekannt waren. Aber vorsichtig, wenn das Quatsch ist, habe ich das nicht gesagt. Also vielleicht ist es Quatsch. Das mit den Zahlen ist eh so eine Sache in der Bibel. Ich verstehe das meiste nicht mit den Zahlen. Aber das verstehe ich. Jesus hat seine Leute vom Fischerberuf wegberufen und gesagt, kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das lesen wir hier wieder.